Wissensklang präsentiert. Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Sprachlich neu gefasst. Alle Stimmen wurden künstlich erzeugt. Trau deinen Augen nicht. Der Sandmann. Nathanael an Lothar.
Ihr macht euch bestimmt Sorgen, weil ich so lange nichts von mir hören ließ. Viel zu lange. Mutter ist sicher böse und Clara denkt womöglich, ich stürze mich hier ins Vergnügen und habe sie längst vergessen. Sie, die mir doch nicht aus dem Kopf geht. So ist es nicht. Ich denke an euch, jeden Tag, jede Stunde. Und wenn ich träume, geht Clara an mir vorbei und lächelt mich aus ihren hellen Augen an. So freundlich wie immer, wenn ich zu euch ins Zimmer kam. Aber wie hätte ich euch schreiben sollen? In meinem Kopf war alles durcheinander, kein Gedanke blieb an seinem Platz. Etwas Furchtbares ist in mein Leben getreten. Die Ahnung, dass mir ein schreckliches Schicksal bevorsteht, liegt über mir wie ein schwarzer Schatten, durch den kein Licht mehr dringt. Jetzt soll ich dir also erzählen, was passiert ist. Ich muss es, das sehe ich ein. Und trotzdem bricht mir ein irres Lachen heraus, sobald ich nur daran denke. Ach Lothar, wie fange ich es an, dass du auch nur ahnst, wie das, was mir vor ein paar Tagen zugestoßen ist, mein Leben wirklich zerstören konnte. Wärst du hier, du würdest es selbst sehen. So aber hältst du mich sicher für verrückt, für einen, der Gespenster sieht. Also kurz. Das Furchtbare, dessen tödlichen Eindruck ich einfach nicht abschütteln kann, war nichts weiter als das. Vor ein paar Tagen, am 30. Oktober, mittags um 12, kam ein Barometerhändler in mein Zimmer und wollte mir seine Ware verkaufen.
Ich kaufte nichts und drohte ihn die Treppe hinunterzuwerfen. Da ging er von selbst. Du ahnst schon. Bedeutung bekommt dieser Vorfall nur durch das, was in meinem eigenen Leben damit zusammenhängt. Und ja, dieser unglückselige Händler muss feindselig auf mich wirken. So ist es tatsächlich. Ich reiße mich zusammen, um dir ruhig und geduldig so viel aus meiner Kindheit zu erzählen, dass du alles klar und deutlich vor dir siehst. Und kaum will ich anfangen, höre ich dich schon lachen und Clara sagen,
das ist doch alles Kinderkram.
Dann lacht doch, ich bitte euch, lacht mich richtig aus, bitte, tut es. Aber großer Gott, mir stehen die Haare zu Berge und es ist, als würde ich euch anflehen, mich auszulachen, so verzweifelt wie Franz Mohr in Schillers Räubern den Daniel. Aber jetzt zur Sache.
Außer beim Mittagessen sahen wir unseren Vater tagsüber kaum, meine Geschwister und ich. Er hatte wohl viel mit seinem Dienst zu tun. Nach dem Abendessen, das nach alter Sitte schon um 7 auf dem Tisch stand, gingen wir alle zusammen mit der Mutter in sein Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Pfeife und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns wunderbare Geschichten und geriet dabei so in Fahrt, dass ihm immer wieder die Pfeife ausging. Ich hielt ihm dann brennendes Papier hin und durfte sie neu anzünden, für mich das Größte. An anderen Abenden gab er uns nur Bilderbücher in die Hand, saß stumm und starr in seinem Sessel und blies so dicke Rauchwolken aus, dass wir alle wie im Nebel saßen.
An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die Uhr 9, sagte sie,
nun Kinder, ins Bett, der Sandmann kommt, ich merke es schon.
Und wirklich hörte ich dann jedes Mal schwere, langsame Schritte die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war mir dieses dumpfe Treten besonders unheimlich und ich fragte die Mutter, während sie uns hinausführte,
ach Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa wegtreibt? Wie sieht er aus?
Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind,
antwortete die Mutter.
Wenn ich sage, der Sandmann kommt, dann heißt das nur, ihr seid müde und bekommt die Augen nicht mehr auf, als hätte euch jemand Sand hineingestreut.
Die Antwort beruhigte mich nicht. In meinem Kinderkopf setzte sich im Gegenteil der Gedanke fest, dass die Mutter den Sandmann nur abstritt, damit wir keine Angst vor ihm hätten. Ich hörte ihn ja jedes Mal die Treppe heraufkommen. Ich wollte unbedingt mehr über diesen Sandmann wissen und darüber, was er von uns Kindern wollte. Also fragte ich schließlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester versorgte. Was für ein Mann das denn sei, der Sandmann?
Aber Taneelchen,
sagte sie,
das weißt du noch nicht? Das ist ein böser Mann. Er kommt zu den Kindern, die nicht ins Bett wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, so lange, bis die Augen blutig aus dem Kopf springen. Die sammelt er in seinen Sack und trägt sie hinauf in den Halbmond, als Futter für seine eigenen Kinder. Die hocken dort oben in einem Nest und haben krumme Schnäbel wie Eulen. Damit hacken sie den ungezogenen Menschenkindern die Augen auf.
Von da an malte ich mir den grausamen Sandmann in den schrecklichsten Farben aus. Sobald es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst. Mehr als den unter Tränen hervorgestotterten Ruf
»Der Sandmann! Der Sandmann!«
brachte die Mutter nicht aus mir heraus. Dann rannte ich ins Schlafzimmer und die ganze Nacht quälte mich sein Bild. Ich war längst alt genug, um zu begreifen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmond so nicht stimmen konnte, wie die Kinderfrau es erzählt hatte. Trotzdem blieb der Sandmann für mich ein furchtbares Gespenst, und mich packte das Entsetzen, wenn ich ihn nicht nur die Treppe heraufkommen, sondern auch die Zimmertür meines Vaters aufreißen und eintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg, dann kam er wieder mehrmals kurz hintereinander. Jahrelang ging das so, und ich gewöhnte mich nicht daran. Das Bild des grausigen Sandmanns verblasste nicht. Was er mit meinem Vater zu tun hatte, beschäftigte mich immer mehr. Den Vater danach zu fragen, traute ich mich nicht. Aber selbst dahinter zu kommen, den sagenhaften Sandmann mit eigenen Augen zu sehen, dazu wuchs die Lust in mir mit jedem Jahr. Der Sandmann hatte mich auf den Geschmack am Unheimlichen und Abenteuerlichen gebracht, der sich in einem Kinderkopf ohnehin leicht festsetzt. Nichts las und hörte ich lieber als schaurige Geschichten von Kobolden, Hexen und Däumlingen. Ganz oben stand aber immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall hinzeichnete, mit Kreide und Kohle, auf Tische, Schränke und Wände. Als ich 10 Jahre alt war, gab mir die Mutter statt des Kinderzimmers eine kleine Kammer, die auf dem Flur nicht weit vom Zimmer des Vaters lag. Immer noch mussten wir schnell verschwinden, wenn dieser unbekannte Schlag 9 im Haus zu hören war.
Aus meiner Kammer hörte ich, wie er beim Vater eintrat, und kurz darauf schien sich im Haus ein feiner, seltsam riechender Dampf auszubreiten. Mit der Neugier wuchs der Mut, dem Sandmann irgendwie zu begegnen. Oft schlich ich schnell aus der Kammer auf den Flur, wenn die Mutter vorbei war. Aber ich bekam nichts mit, denn der Sandmann war jedes Mal schon zur Tür hinein, wenn ich die Stelle erreichte, von der aus ich ihn hätte sehen müssen. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und beschloss, mich im Zimmer des Vaters selbst zu verstecken und dort auf den Sandmann zu warten. Am Schweigen des Vaters und an der Traurigkeit der Mutter merkte ich eines Abends, dass der Sandmann kommen würde. Also tat ich, als wäre ich sehr müde, verließ das Zimmer schon vor 9 und verkroch mich dicht neben der Tür in einen Winkel.
Die Haustür knarrte, durch den Flur ging es mit langsamen, schweren, dröhnenden Schritten auf die Treppe zu. Die Mutter eilte mit meinen Geschwistern an mir vorbei. Ganz leise öffnete ich die Zimmertür des Vaters. Er saß wie immer stumm und starr da, den Rücken zur Tür, und bemerkte mich nicht. Schnell war ich drin und hinter dem Vorhang, der vor einem offenen Schrank gleich neben der Tür zugezogen war. Darin hingen die Kleider meines Vaters.
Näher, immer näher dröhnten die Schritte. Draußen hustete und scharrte und brummte es seltsam. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, vor Angst und vor Erwartung.
Dicht, ganz dicht vor der Tür ein harter Schritt. Ein heftiger Schlag auf die Klinke und die Tür springt rasselnd auf. Ich nehme mich zusammen und schaue vorsichtig hervor. Der Sandmann steht mitten im Zimmer von meinem Vater. Das helle Licht der Kerzen fällt ihm ins Gesicht.
Und der Sandmann... Der furchtbare Sandmann ist der alte Advokat Coppelius, der manchmal bei uns zu Mittag ist.
Aber keine noch so grässliche Gestalt hätte mich tiefer erschrecken können als gerade dieser Coppelius. Stell dir einen großen, breitschultrigen Mann vor, mit einem unförmig dicken Kopf, einem erdgelben Gesicht und buschigen, grauen Augenbrauen, unter denen ein paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln. Dazu eine große, kräftige Nase, die sich über die Oberlippe zieht. Das schiefe Maul verzieht sich oft zu einem hämischen Lachen. Dann treten auf den Backen 2 dunkelrote Flecken hervor und ein seltsam zischender Ton fährt zwischen den zusammengekniffenen Zähnen hindurch. Coppelius trug immer denselben, altmodisch geschnittenen, aschgrauen Rock, dazu Weste und Hose aus demselben Stoff, aber schwarze Strümpfe und Schuhe mit kleinen Steinschnallen. Seine kleine Perücke reichte kaum über den Scheitel, die aufgeklebten Locken standen hoch über den großen roten Ohren ab, und ein breiter, geschlossener Haarbeutel starrte ihm vom Nacken weg, so dass man die silberne Schnalle sah, die sein gefälteltes Halstuch zusammenhielt. Die ganze Erscheinung war widerlich und abstoßend. Vor allem aber waren uns Kindern seine großen, knotigen, behaarten Fäuste zuwider. Was er damit anfasste, wollten wir nicht mehr anrühren. Das hatte er bemerkt, und nun machte es ihm Spaß, ein Stück Kuchen oder eine süße Frucht, die uns die Mutter heimlich auf den Teller gelegt hatte, unter irgendeinem Vorwand anzufassen.
Dann rührten wir die Näscherei, über die wir uns hatten freuen sollen, mit Tränen in den Augen vor Ekel nicht mehr an. Genauso machte er es, wenn uns der Vater an Feiertagen ein kleines Glas süßen Wein eingeschenkt hatte. Dann fuhr er schnell mit der Faust darüber oder setzte das Glas sogar an seine blauen Lippen und lachte richtig teuflisch, wenn wir unseren Ärger nur leise schluchzend zeigen durften. Er nannte uns immer nur die kleinen Bestien. Wenn er da war, durften wir keinen Laut von uns geben, und wir verfluchten diesen hässlichen, feindseligen Mann, der uns mit voller Absicht auch die kleinste Freude verdarb. Die Mutter schien ihn genauso zu hassen wie wir. Sobald er auftauchte, war ihre Fröhlichkeit weg, ihr heiteres, unbefangenes Wesen schlug um in traurigen, düsteren Ernst. Der Vater dagegen behandelte ihn, als wäre er ein höheres Wesen, dessen Unarten man hinnehmen und das man um jeden Preis bei Laune halten muss. Er brauchte nur leise etwas anzudeuten, und schon wurden Lieblingsgerichte gekocht und seltene Weine aufgetragen.
Als ich diesen Coppelius nun sah, ging mir mit Grauen auf, dass niemand anders als er der Sandmann sein konnte. Aber der Sandmann war für mich nicht mehr der Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmond Kinderaugen zum Fraß holt. Nein, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er auftaucht, Jammer und Not und Verderben bringt. Für dieses Leben und für die Ewigkeit.
Ich war wie festgenagelt. Auf die Gefahr hin entdeckt und, das war mir klar, hart bestraft zu werden, blieb ich stehen und streckte lauschend den Kopf durch den Vorhang. Mein Vater empfing Coppelius feierlich.
Auf ans Werk,
rief er mit heiserer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Hausmantel aus, und beide zogen lange schwarze Kittel an. Woher sie die nahmen, hatte ich nicht gesehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, was ich so lange dafür gehalten hatte, war gar kein Schrank, sondern eine schwarze Höhlung, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius trat hinzu, und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herd empor. Ringsum stand allerlei seltsames Gerät.
Ach Gott. Als mein alter Vater sich zum Feuer hinabbeugte, sah er auf einmal ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zu einer widerwärtigen Teufelsfratze verzogen zu haben. Er sah Coppelius ähnlich. Der schwang die glutrote Zange und holte damit hell blinkende Klumpen aus dem dicken Qualm, die er dann eifrig hämmerte. Mir war, als würden ringsum Menschengesichter sichtbar, aber ohne Augen, mit tiefen, schwarzen Höhlen an ihrer Stelle.
Augen her! Augen her!
Rief Coppelius mit dumpfer, dröhnender Stimme. Ich schrie auf vor blankem Entsetzen und stürzte aus meinem Versteck auf den Boden. Da packte mich Coppelius.
Kleine Bestie, kleine Bestie,
meckerte er und fletschte die Zähne, riss mich hoch und warf mich auf den Herd, sodass die Flamme mir das Haar zu versengen begann.
Jetzt haben wir Augen, Augen, ein schönes Paar Kinderaugen,
flüsterte Coppelius und griff mit den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme, die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater flehend die Hände und rief,
Meister, Meister, lass meinem Nathanael die Augen, lass sie ihm.
Coppelius lachte gellend auf und rief,
meinetwegen soll der Junge die Augen behalten und sein Pensum in der Welt abheulen. Aber jetzt sehen wir uns doch einmal den Mechanismus der Hände und der Füße genauer an.
Und damit packte er mich so fest, dass die Gelenke knackten, schraubte mir die Hände und die Füße ab und setzte sie bald hier, bald dort wieder ein.
Es sitzt doch nirgends richtig. Es war gut, so wie es war. Der Alte hat's verstanden.
So zischte und lispelte Coppelius. Aber alles um mich herum wurde schwarz. Ein jäher Krampf fuhr mir durch Nerven und Knochen. Ich fühlte nichts mehr. Ein sanfter, warmer Hauch strich über mein Gesicht. Ich wachte auf, wie aus dem Todesschlaf. Die Mutter hatte sich über mich gebeugt.
Ist der Sandmann noch da?
stammelte ich.
Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort. Der tut dir nichts.
So sprach die Mutter und küsste und herzte ihren wiedergefundenen Liebling. Wozu soll ich dich ermüden, mein liebster Lothar? Wozu jede Einzelheit erzählen, wo noch so viel zu sagen bleibt? Genug davon. Ich war beim Lauschen entdeckt und von Coppelius misshandelt worden. Angst und Schrecken brachten mir ein hitziges Fieber ein, an dem ich wochenlang krank lag.
Ist der Sandmann noch da?
Das war mein erstes gesundes Wort und das Zeichen, dass ich durchkam. Nur noch den schrecklichsten Moment meiner Jugend muss ich dir erzählen. Dann wirst du überzeugt sein, dass es nicht an meinen schwachen Augen liegt, wenn mir jetzt alles farblos vorkommt, sondern dass wirklich ein dunkles Verhängnis einen trüben Schleier über mein Leben gelegt hat. Einen, den ich vielleicht erst im Sterben zerreiße.
Coppelius ließ sich nicht mehr blicken. Es hieß, er habe die Stadt verlassen.
Etwa ein Jahr später saßen wir wieder wie immer abends am runden Tisch. Der Vater war sehr heiter und erzählte viel Vergnügliches von den Reisen, die er in seiner Jugend gemacht hatte. Da hörten wir, als es 9 schlug, plötzlich die Haustür in den Angeln knarren und langsame, eisenschwere Schritte dröhnten durch den Flur die Treppe herauf.
Das ist Coppelius,
sagte meine Mutter und wurde blass.
Ja, es ist Coppelius,
wiederholte der Vater mit matter, gebrochener Stimme. Der Mutter stürzten die Tränen aus den Augen.
Aber Vater, Vater,
rief sie.
Muss das denn sein?
Zum letzten Mal,
erwiderte er.
Zum letzten Mal kommt ihr zu mir, das verspreche ich dir. Geh nur, geh mit den Kindern, geht. Geht ins Bett. Gute Nacht.
Mir war, als wäre ich in schweren, kalten Stein eingepresst. Mir blieb die Luft weg. Die Mutter fasste mich am Arm, weil ich unbeweglich stehen blieb.
Komm, Nathanael, so komm doch.
Ich ließ mich wegführen und ging in meine Kammer.
Sei ruhig, leg dich ins Bett. Schlaf, schlaf,
rief mir die Mutter nach. Aber die Angst saß mir so tief, dass ich kein Auge zubekam. Der verhasste, abscheuliche Coppelius stand vor mir, mit funkelnden Augen und lachte mich hämisch an. Ich wurde sein Bild einfach nicht los.
Es musste schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, als würde ein Geschütz abgefeuert. Das ganze Haus dröhnte, es rasselte und rauschte an meiner Tür vorbei, die Haustür wurde klirrend zugeworfen.
»Das ist Coppelius!« rief ich entsetzt und sprang aus dem Bett. Da schrie es auf, schneidend und trostlos. Ich stürzte hinüber ins Zimmer des Vaters. Die Tür stand offen, erstickender Dampf quoll mir entgegen. Das Dienstmädchen schrie.
Ach, der Herr! Der Herr!
Vor dem dampfenden Herd lag mein Vater tot auf dem Boden, das Gesicht schwarz verbrannt und grässlich verzerrt. Um ihn herum heulten und wimmerten meine Schwestern, die Mutter ohnmächtig daneben.
Coppelius, verfluchter Satan, du hast den Vater erschlagen!
So schrie ich auf und mir vergingen die Sinne. Als man meinen Vater 2 Tage später in den Sarg legte, waren seine Gesichtszüge wieder mild und sanft, wie sie im Leben gewesen waren. Das tröstete mich. Sein Bund mit dem teuflischen Coppelius konnte ihn nicht ins ewige Verderben gestürzt haben. Die Explosion hatte die Nachbarn geweckt, der Vorfall sprach sich herum und kam vor die Behörde, die Coppelius zur Verantwortung ziehen wollte. Der aber war spurlos verschwunden. Wenn ich dir jetzt also sage, mein liebster Freund, dass jener Barometerhändler eben dieser verfluchte Coppelius war, dann wirst du es mir nicht übel nehmen, dass ich sein Auftauchen als Vorboten von schwerem Unheil deute. Er war anders gekleidet, aber Coppelius' Gestalt und Gesicht haben sich mir zu tief eingeprägt, als dass ich mich irren könnte. Außerdem hat er nicht einmal seinen Namen geändert. Er gibt sich hier, wie ich höre, als piemontesischer Mechaniker aus und nennt sich Giuseppe Coppola.
Ich bin entschlossen, es mit ihm aufzunehmen und den Tod meines Vaters zu rächen. Mag kommen, was will.
Erzähl der Mutter nichts davon, dass dieser grässliche Unhold wieder aufgetaucht ist. Grüß meine liebe Clara. Ihr schreibe ich, wenn ich ruhiger bin. Leb wohl, etc., etc.
Zweiter Brief. Clara an Nathanael.
Es stimmt, du hast mir lange nicht geschrieben.
Trotzdem glaube ich, dass du mich in Gedanken bei dir trägst, denn du musst sehr lebhaft an mich gedacht haben, als du deinen letzten Brief an meinen Bruder Lothar abschicken wolltest. Du hast ihn nämlich an mich adressiert statt an ihn. Fröhlich habe ich ihn aufgerissen und den Irrtum erst bei den Worten bemerkt.
Ach, mein liebster Lothar.
Jetzt hätte ich nicht weiterlesen dürfen, sondern den Brief meinem Bruder geben müssen. Aber du hast mir früher manchmal im Spaß vorgeworfen, ich hätte ein so ruhiges, nüchternes Gemüt, dass ich wie jene Frau wäre, selbst wenn das Haus einzustürzen droht, würde ich vor der Flucht noch schnell eine falsche Falte im Fenstervorhang glatt streichen. Trotzdem darf ich dir wohl versichern, dass mich der Anfang deines Briefes zutiefst erschüttert hat. Ich bekam kaum Luft, mir flimmerte es vor den Augen. Ach, mein geliebter Nathanael, was kann nur so Entsetzliches in dein Leben getreten sein? Der Gedanke, von dir getrennt zu sein und dich nie wiederzusehen, fuhr mir durch die Brust wie ein glühender Dolchstich. Doch schon am nächsten Tag sah alles in mir wieder anders aus. Sei mir nicht böse, mein Liebster, wenn Lothar dir womöglich erzählt, dass ich trotz deiner seltsamen Ahnung Coppelius werde dir etwas antun, so heiter und unbefangen bin wie immer. Ich sage es dir gerade heraus. Ich glaube, dass alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon du sprichst, nur in dir selbst vorgegangen ist und dass die wirkliche Welt draußen damit wenig zu tun hatte. Widerwärtig genug mag der alte Coppelius gewesen sein, aber dass er Kinder hasste, das war es, was in euch Kindern den echten Abscheu vor ihm hervorrief. Natürlich hat sich in deinem Kinderkopf der schreckliche Sandmann aus dem Ammenmärchen mit dem alten Coppelius verbunden. Selbst als du nicht mehr an den Sandmann glaubtest, blieb Coppelius für dich ein gespenstischer Unhold, für Kinder besonders gefährlich. Und das unheimliche nächtliche Treiben mit deinem Vater war wohl nichts anderes, als dass die beiden heimlich alchemistische Versuche machten. Damit konnte deine Mutter nicht einverstanden sein. Bestimmt wurde viel Geld sinnlos verschleudert und obendrein, so soll es bei solchen Laboranten immer sein, war der Kopf deines Vaters ganz von diesem trügerischen Drang nach höherer Weisheit erfüllt und er entfremdete sich der Familie. Dein Vater hat seinen Tod ganz sicher durch eigene Unvorsichtigkeit herbeigeführt und Coppelius trägt keine Schuld daran. Kannst du dir vorstellen, dass ich gestern unseren erfahrenen Nachbarn, den Apotheker, gefragt habe, ob bei chemischen Versuchen eine solche sofort tödliche Explosion möglich ist? Er sagte,
aber sicher,
und beschrieb mir dann auf seine Art umständlich und ausführlich, wie so etwas passieren kann und nannte dabei so viele sonderbar klingende Namen, dass ich sie mir gar nicht merken konnte. Jetzt wirst du sicher ärgerlich auf deine Clara. Du wirst sagen,
in dieses kalte Gemüt dringt kein Strahl von dem Geheimnisvollen, das den Menschen oft mit unsichtbaren Armen umfasst. Sie sieht nur die bunte Oberfläche der Welt und freut sich wie ein Kind über die goldglänzende Frucht, in deren Innerem tödliches Gift steckt.
Ach, mein geliebter Nathanael, glaubst du denn nicht, dass auch in heiteren, unbefangenen, sorglosen Menschen die Ahnung von einer dunklen Macht wohnen kann, die uns feindlich in unserem eigenen Innern zu verderben sucht? Aber verzeih mir, wenn ich einfaches Mädchen mich überhaupt traue, dir anzudeuten, was ich von so einem Kampf im Innern halte. Am Ende finde ich nicht die richtigen Worte, und du lachst mich aus. Nicht, weil ich etwas Dummes denke, sondern weil ich mich so ungeschickt anstelle, es zu sagen. Wenn es eine dunkle Macht gibt, die uns feindlich und hinterhältig einen Faden ins Innere legt, an dem sie uns dann packt und auf einen gefährlichen, verderblichen Weg zieht, den wir sonst nie betreten hätten. Wenn es eine solche Macht gibt, dann muss sie in uns die Gestalt annehmen, die wir selbst haben. Sie muss unser eigenes Selbst werden. Denn nur so glauben wir an sie und räumen ihr den Platz ein, den sie braucht, um ihr geheimes Werk zu vollbringen. Haben wir aber einen festen, durch ein heiteres Leben gestärkten Verstand, um fremdes, feindliches Einwirken immer als solches zu erkennen, und gehen wir ruhig den Weg weiter, auf den unsere Neigung und unser Beruf uns gebracht haben, dann geht diese unheimliche Macht zugrunde beim vergeblichen Versuch, jene Gestalt anzunehmen, die unser eigenes Spiegelbild sein sollte. Sicher ist auch, fügt Lothar hinzu, wenn wir uns dieser dunklen seelischen Macht erst einmal selbst ausgeliefert haben, dann zieht sie oft fremde Gestalten, die uns die Außenwelt in den Weg wirft, in unser Inneres hinein. Wir selbst entzünden dann den Geist, von dem wir in wunderlicher Täuschung glauben, er spreche aus jener Gestalt. Es ist das Trugbild unseres eigenen Ichs, und weil es uns so nah verwandt ist und so tief auf uns wirkt, stürzt es uns in die Hölle oder hebt uns in den Himmel.
Du merkst, mein liebster Nathanael, dass Lothar und ich uns über die Sache mit den dunklen Mächten und Gewalten gründlich ausgesprochen haben. Jetzt, wo ich das Wichtigste mit einiger Mühe aufgeschrieben habe, kommt es mir richtig tiefsinnig vor. Lothars letzte Worte verstehe ich nicht ganz. Ich ahne nur, was er meint, und trotzdem ist mir, als wäre alles sehr wahr. Ich bitte dich, schlag dir den hässlichen Advokaten Coppelius und den Barometermann Giuseppe Coppola ganz aus dem Kopf. Sei überzeugt, dass diese fremden Gestalten nichts über dich vermögen. Nur der Glaube an ihre feindliche Macht kann sie dir wirklich feindlich machen. Spräche nicht aus jeder Zeile deines Briefes die tiefste Aufregung, täte mir dein Zustand nicht in tiefster Seele weh. Wahrhaftig, ich könnte über den Advokaten Sandmann und den Barometerhändler Coppelius Witze machen.
Sei heiter, sei heiter! Ich habe mir vorgenommen, dir wie dein Schutzgeist zu erscheinen und den hässlichen Coppola, falls er es sich einfallen lässt, dir im Traum lästig zu werden, mit lautem Lachen zu vertreiben. Ich fürchte mich kein bisschen vor ihm und vor seinen garstigen Fäusten. Er soll mir weder als Advokat eine Nascherei noch als Sandmann die Augen verderben. Für immer deine, mein innigst geliebter Nathanael, etc., etc., etc.
Nathanael an Lothar.
Es ärgert mich sehr, dass Clara neulich den Brief an dich geöffnet und gelesen hat, auch wenn meine eigene Zerstreutheit daran schuld war. Sie hat mir einen sehr tiefsinnigen, philosophischen Brief geschrieben, in dem sie ausführlich beweist, dass Coppelius und Coppola nur in meinem Innern existieren und Trugbilder meines Ichs sind, die sich sofort in Luft auflösen, sobald ich sie als solche erkenne. Wirklich. Man sollte kaum glauben, dass der Geist, der aus so hellen, lächelnden Kinderaugen leuchtet, oft wie ein lieblicher, süßer Traum, so verständig und so schulmeisterlich unterscheiden kann. Sie beruft sich auf dich. Ihr habt über mich gesprochen. Du hältst ihr wohl Vorlesungen in Logik, damit sie alles fein sortieren und trennen lernt. Lass das bitte bleiben. Im Übrigen ist inzwischen sicher, dass der Barometerhändler Giuseppe Coppola keineswegs der alte Advokat Coppelius ist. Ich höre Vorlesungen bei einem Professor der Physik, der erst vor kurzem hier angekommen ist. Er heißt Spallanzani, wie jener berühmte Naturforscher, und stammt aus Italien. Der kennt Coppola schon seit vielen Jahren, und außerdem hört man an seiner Aussprache, dass er wirklich aus dem Piemont kommt. Coppelius war Deutscher, aber wie mir scheint, kein Ehrlicher. Ganz beruhigt bin ich nicht. Haltet mich ruhig für einen düsteren Träumer, du und Clara. Ich werde den Eindruck nicht los, den Coppelius verfluchtes Gesicht auf mich macht. Ich bin froh, dass er aus der Stadt fort ist, wie Spallanzani mir sagt.
Dieser Professor ist ein wunderlicher Kauz. Ein kleiner, rundlicher Mann mit starken Backenknochen im Gesicht, feiner Nase, aufgeworfenen Lippen und kleinen, stechenden Augen. Besser als jede Beschreibung hilft dir aber ein Bild. Sieh dir an, wie der Kupferstecher Kordowiecki den Wunderheiler Cagliostro in irgendeinem Berliner Taschenkalender dargestellt hat. So sieht Spallanzani aus.
Neulich steige ich die Treppe herauf und bemerke, dass der Vorhang, der sonst dicht vor einer Glastür hängt, an der Seite einen kleinen Spalt offen lässt. Ich weiß selbst nicht, wie ich darauf kam, neugierig hindurchzuschauen. Eine große, sehr schlanke, vollkommen ebenmäßig gewachsene Frau in prächtiger Kleidung saß dort im Zimmer vor einem kleinen Tisch, auf den sie beide Arme gelegt hatte, die Hände gefaltet. Sie saß der Tür gegenüber, sodass ich ihr engelschönes Gesicht ganz sehen konnte. Sie schien mich nicht zu bemerken und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres, fast möchte ich sagen, keine Sehkraft.
Mir war, als schliefe sie mit offenen Augen. Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise weiter in den Hörsaal nebenan. Später erfuhr ich, dass die Gestalt, die ich gesehen hatte, Spallanzanis Tochter Olympia war. Er sperrt sie auf sonderbare und hässliche Weise ein, sodass überhaupt kein Mensch in ihre Nähe kommen darf. Am Ende hat es etwas mit ihr auf sich, vielleicht ist sie nicht ganz richtig im Kopf oder so.
Aber warum schreibe ich dir das alles? Ich hätte es dir besser und ausführlicher mündlich erzählen können. Du sollst nämlich wissen, in gut 14 Tagen bin ich bei euch. Ich muss meine Clara wiedersehen, mein liebes, süßes Mädchen. Dann wird die Verstimmung verflogen sein, die mich, ich muss es gestehen, nach dem fatalen, vernünftigen Brief meiner Clara überkommen wollte. Deshalb schreibe ich ihr heute auch nicht.
Tausend Grüße, etc., etc., etc.
Seltsameres und Wunderlicheres als das, was meinem armen Freund, dem jungen Studenten Nathanael, zugestoßen ist, kann sich niemand ausdenken. Und genau das will ich dir jetzt erzählen, lieber Leser. Hast du jemals etwas erlebt, das dir Brust und Sinn und Gedanken so vollständig ausgefüllt hat, dass für alles andere kein Platz mehr blieb? Es gärte und kochte in dir. Das Blut schoss dir glühend durch die Adern und färbte deine Wangen. Dein Blick war so sonderbar, als wollte er im leeren Raum Gestalten greifen, die kein anderes Auge sieht. Und was du sagtest, zerfloß in dunkle Seufzer. Da fragten dich die Freunde:
Was ist mit ihnen, Verehrtester? Was haben sie denn, Teuerster?
Und nun wolltest du das Bild in deinem Innern aussprechen, mit allen glühenden Farben, mit Licht und Schatten, und mühtest dich ab, überhaupt die Worte für den Anfang zu finden. Aber dir war, als müsstest du gleich im ersten Wort alles zusammenfassen, was geschehen war. Das Wunderbare, das Herrliche, das Entsetzliche, das Lustige, das Grauenhafte, so dass es alle träfe wie ein Stromschlag. Doch jedes Wort, alles, was Sprache vermag, kam dir farblos und frostig und tot vor. Du suchst und suchst, du stotterst und stammelst, und die nüchternen Fragen der Freunde fahren wie eisiger Wind in deine innere Glut, bis sie fast erlischt. Hattest du aber erst einmal, wie ein kecker Maler mit ein paar verwegenen Strichen den Umriss deines inneren Bildes hingeworfen, dann trugst du mühelos Farbe um Farbe auf, immer glühender, und das lebendige Gewühl der Gestalten riss die Freunde mit. Sie sahen sich, wie du, mitten in dem Bild, das aus deinem Innern gekommen war.
Ich muss dir gestehen, lieber Leser, nach der Geschichte des jungen Nathanael hat mich eigentlich niemand gefragt. Aber du weißt ja, dass ich zu der wunderlichen Sorte Schriftsteller gehöre, denen zumute wird, als frage jeder, der ihnen zu nahe kommt, und nebenbei die ganze Welt.
Was ist es denn? Erzählen Sie doch, Liebster.
So drängte es mich mit aller Gewalt, dir von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu berichten. Das Wunderbare und Seltsame daran erfüllte meine ganze Seele. Aber eben deshalb, und weil ich dich sofort dafür einnehmen musste, Wunderliches auszuhalten, was keine Kleinigkeit ist, quälte ich mich ab, Nathanaels Geschichte bedeutend, originell und ergreifend anzufangen.
Es war einmal der schönste Anfang jeder Erzählung, aber zu nüchtern. In der kleinen Provinzstadt S lebte, schon besser, wenigstens holt es aus zum Höhepunkt, oder gleich mitten hinein ins Geschehen. »Scheren Sie sich zum Teufel«, rief der Student Nathanael, Wut und Entsetzen im wilden Blick, als der Barometerhändler Giuseppe Coppola. Das hatte ich tatsächlich schon aufgeschrieben. Da kam mir der wilde Blick des Studenten Nathanael auf einmal fast komisch vor. Die Geschichte ist aber überhaupt nicht komisch.
Mir fiel kein Satz ein, der auch nur im geringsten etwas vom Farbenglanz des inneren Bildes zurückgeworfen hätte. Ich beschloss, gar nicht anzufahren. Nimm also, lieber Leser, die drei Briefe, die mir Freund Lothar freundlicherweise überlassen hat, als Umriss des Bildes, in das ich nun erzählend immer mehr Farbe hineintragen will. Vielleicht gelingt es mir, die eine oder andere Gestalt so zu treffen, wie ein guter Porträtmaler es tut, dass du sie ähnlich findest, ohne das Original zu kennen. Ja, dass die ist, als hättest du die Person schon oft mit eigenen Augen gesehen. Vielleicht wirst du dann glauben, dass nichts wunderlicher und verrückter ist als das wirkliche Leben und dass der Dichter es doch nur auffangen kann, wie den dunklen Widerschein in einem matt geschliffenen Spiegel.
Damit gleich zu Anfang klar wird, was man wissen muss, ist den Briefen noch Folgendes hinzuzufügen. Kurz nachdem Nathanaels Vater gestorben war, nahm Nathanaels Mutter Clara und Lothar zu sich ins Haus. Die beiden waren Kinder eines entfernten Verwandten, der ebenfalls gestorben war und sie als Waisen zurückgelassen hatte. Clara und Nathanael fassten eine heftige Zuneigung zueinander, wogegen kein Mensch auf der Welt etwas einzuwenden hatte. Sie waren daher verlobt, als Nathanael den Ort verließ, um sein Studium in G fortzusetzen. Dort ist er nun, wie sein letzter Brief zeigt, und hört Vorlesungen bei dem berühmten Professor der Physik, Spallanzani.
Jetzt könnte ich getrost mit der Erzählung fortfahren. Aber in diesem Augenblick steht Claras Bild so lebendig vor mir, dass ich nicht wegschauen kann. So wie es mir immer ging, wenn sie mich lächelnd ansah. Für schön konnte Clara keineswegs gelten. Das meinten jedenfalls alle, die von Berufswegen etwas von Schönheit verstehen. Doch die Architekten lobten die reinen Verhältnisse ihres Wuchses. Die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust fast zu keusch geformt, verliebten sich dafür aber allesamt in ihr wunderbares Haar, die es die Maler der Maria Magdalena geben, und schwärmten überhaupt viel von der Farbgebung des Malers Bartoni. Einer von ihnen, ein wirklicher Fantast, verglich Claras Augen höchst sonderbar mit einem See auf einem Gemälde von Ruisdael, in dem sich das reine Blau des wolkenlosen Himmels spiegelt. Wald und Blumenwiese, das ganze bunte, heitere Leben einer reichen Landschaft. Dichter und Musiker gingen noch weiter und sagten:
Was See, was Spiegel? Können wir das Mädchen denn überhaupt ansehen, ohne dass uns aus ihrem Blick wunderbare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die uns bis ins Innerste dringen, so dass dort alles wach und lebendig wird? Wenn wir dann selbst nichts wirklich Gescheites singen, ist überhaupt nicht viel an uns. Und genau das lesen wir auch deutlich in dem feinen Lächeln um Claras Lippen, wenn wir uns erdreisten, ihr etwas vorzuträllern, das sich für Gesang hält, obwohl nur einzelne Töne wirr durcheinander springen.
So war es. Clara hatte die lebenskräftige Fantasie eines heiteren, unbefangenen Kindes, ein tiefes, zartes Gemüt und einen sehr hellen, scharf unterscheidenden Verstand. Die Nebelmacher und Schwärmer hatten bei ihr schlechte Karten. Denn ohne viel zu reden, viel Rederei lag ohnehin nicht in Claras schweigsamer Natur, sagten ihnen der helle Blick und jenes feine, ironische Lächeln:
Liebe Freunde, wie könnt ihr von mir erwarten, dass ich eure zerfließenden Schattenbilder für wirkliche Gestalten halte, mit Leben und Bewegung?
Clara wurde deshalb von vielen kalt, gefühllos und prosaisch genannt. Andere aber, die das Leben in seiner klaren Tiefe begriffen hatten, liebten das herzliche, verständige, kindliche Mädchen außerordentlich. Keiner jedoch so sehr wie Nathanael, der sich in Wissenschaft und Kunst kraftvoll und heiter bewegte. Clara hing mit ganzer Seele an ihrem Geliebten. Die ersten Wolkenschatten zogen durch ihr Leben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem Entzücken flog sie in seine Arme, als er nun, wie er es im letzten Brief an Lothar angekündigt hatte, wirklich in seine Heimatstadt ins Zimmer der Mutter trat. Es kam so, wie Nathanael geglaubt hatte. In dem Augenblick, als er Clara wiedersah,
dachte er weder an den Advokaten Coppelius noch an Claras vernünftigen Brief. Jede Verstimmung war verschwunden.
Recht hatte Nathanael allerdings doch, als er seinem Freund Lothar schrieb, die Gestalt dieses widerwärtigen Barometerhändlers Coppola sei feindlich in sein Leben getreten. Alle spürten das. Denn Nathanael zeigte sich schon in den ersten Tagen in seinem ganzen Wesen verändert. Er versank in düstere Träumereien und trieb es bald so seltsam, wie man es nie von ihm gekannt hatte. Alles, das ganze Leben, war ihm zu Traum und Ahnung geworden. Ständig sprach er davon, dass jeder Mensch, der sich für frei hält, in Wahrheit nur dunklen Mächten als grausames Spielzeug dient. Dagegen aufzulehnen, sei sinnlos. Man müsse sich demütig fügen, was das Schicksal verhängt habe. Er ging so weit zu behaupten, es sei töricht zu glauben, man schaffe in Kunst und Wissenschaft aus eigenem freiem Willen. Denn die Begeisterung, aus der heraus man überhaupt erst schaffen könne, komme nicht aus dem eigenen Innern, sondern sei die Einwirkung eines höheren Prinzips, das außerhalb von uns liegt.
Der vernünftigen Clara war diese mystische Schwärmerei zutiefst zuwider, doch es schien sinnlos, sich auf eine Widerlegung einzulassen. Nur wenn Nathanael behauptete, Coppelius sei das böse Prinzip, das ihn in dem Moment ergriffen habe, als er hinter dem Vorhang lauschte, und dieser widerwärtige Dämon werde ihr Liebesglück auf entsetzliche Weise zerstören, dann wurde Clara sehr ernst und sagte:
»Ja, Nathanael, du hast recht. Coppelius ist ein böses, feindliches Prinzip. Er kann Entsetzliches anrichten wie eine teuflische Macht, die sichtbar in dein Leben getreten ist. Aber nur dann, wenn du ihn nicht aus deinem Kopf verbannst. Solange du an ihn glaubst, ist er auch da und wirkt. Dein Glaube allein ist seine Macht.«
Nathanael war jedes Mal wütend darüber, dass Clara den Dämon nur in seinem eigenen Inneren gelten ließ, und wollte ihr dann die ganze mystische Lehre von Teufeln und finsteren Mächten auftischen. Clara aber brach verdrossen ab und schob irgendetwas Belangloses dazwischen, zu Nathanaels nicht geringem Ärger. Er dachte, kalten, unempfänglichen Gemütern blieben solche tiefen Geheimnisse eben verschlossen. Ohne sich klar einzugestehen, dass er Clara gerade zu diesen untergeordneten Naturen zählte. Und so hörte er nicht auf, sie in jene Geheimnisse einweihen zu wollen. Früh am Morgen, wenn Clara beim Frühstück half, stand er neben ihr und las ihr aus allerlei mystischen Büchern vor, bis Clara ihn bat:
»Aber lieber Nathanael, was wäre, wenn ich nun dich das böse Prinzip nennen würde, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt? Denn wenn ich, wie du es willst, alles stehen und liegen lasse und dir beim Lesen in die Augen schaue, dann läuft mir der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle kein Frühstück.«
Nathanael klappte das Buch heftig zu und rannte verärgert in sein Zimmer. Früher hatte er eine besondere Gabe für anmutige, lebendige Geschichten, die er aufschrieb und die Clara mit innigem Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, formlos. Und auch wenn Clara aus Rücksicht nichts sagte, spürte er doch, wie wenig sie damit anfangen konnte. Nichts war für Clara tödlicher als Langeweile. In Blick und Rede zeigte sich dann eine geistige Schläfrigkeit, gegen die nicht anzukommen war. Und Nathanaels Dichtungen waren tatsächlich sehr langweilig. Sein Verdruss über Claras kaltes, prosaisches Gemüt wuchs. Clara wiederum wurde ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht los. Und so entfernten sich beide innerlich immer weiter voneinander, ohne es selbst zu merken. Die Gestalt des hässlichen Coppelius war, wie Nathanael sich selbst eingestehen musste, in seiner Fantasie verblasst, und es kostete ihn oft Mühe, sie in seinen Dichtungen, wo sie als grauenhafte Schicksalsfigur auftrat, wirklich lebendig auszumalen. Schließlich kam ihm der Einfall, jene düstere Ahnung, Coppelius werde sein Liebesglück zerstören, zum Gegenstand eines Gedichts zu machen.
Er stellte sich und Clara dar in treuer Liebe verbunden. Doch immer wieder war es, als griffe eine schwarze Faust in ihr Leben und risse eine Freude heraus, die ihnen gerade aufgegangen war. Und als sie endlich schon vor dem Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Claras schöne Augen. Die springen wie blutige Funken in Nathanaels Brust, sengend und brennend.
Coppelius packt ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich mit der Geschwindigkeit eines Sturms dreht und ihn sausend und brausend mitreißt. Es tost, als peitschte ein Orkan grimmig in die schäumenden Wellen des Meeres, die sich wie schwarze Riesen mit weißen Häuptern aufbäumen im wütenden Kampf. Aber durch dieses wilde Tosen hört er Claras Stimme.
Kannst du mich denn nicht sehen? Coppelius hat dich getäuscht. Das waren doch nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe meine Augen doch noch. Sieh mich doch nur an.
Nathanael denkt, das ist Clara und ich gehöre ihr für immer. Da ist es, als griffe dieser Gedanke mit Gewalt in den Feuerkreis, so dass er stehen bleibt und im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen. Aber es ist der Tod, der ihn aus Claras Augen freundlich ansieht. Während Nathanael das dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich an ein Versmaß gebunden hatte, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend saß. Als er dann endlich fertig war und das Gedicht sich laut vorlas, packte ihn Grauen und wildes Entsetzen, und er schrie auf.
Wessen grauenvolle Stimme ist das?
Bald aber kam ihm das Ganze wieder wie eine sehr gelungene Dichtung vor, und ihm war, als müsste Claras kaltes Gemüt davon endlich Feuer fangen. Wobei er sich nicht klar machte, wozu Clara eigentlich Feuer fangen sollte und wohin es führen könnte, sie mit grauenvollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Schicksal voraussagten. Nathanael und Clara saßen im kleinen Garten der Mutter. Clara war sehr heiter, weil Nathanael sie 3 Tage lang, während er an dem Gedicht schrieb, nicht mit seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und fröhlich von lustigen Dingen wie früher, so dass Clara sagte,
»Jetzt erst habe ich dich ganz wieder. Siehst du, wie wir den hässlichen Coppelius vertrieben haben?«
Da fiel Nathanael ein, dass er das Gedicht ja in der Tasche trug, das er hatte vorlesen wollen. Er zog die Blätter sofort hervor und begann zu lesen. Clara, die wie üblich etwas Langweiliges erwartete und sich darein ergab, fing ruhig an zu stricken.
»Aber je schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, desto mehr sank ihr das Strickzeug in den Schoß. Und schließlich sah sie Nathanael starr in die Augen. Ihn riss sein Gedicht unaufhaltsam mit. Die innere Glut färbte seine Wangen hochrot. Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich war er am Ende. Er stöhnte vor tiefer Erschöpfung, fasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer.
»Ach, Clara, Clara.«
Clara drückte ihn sanft an sich und sagte leise, aber sehr langsam und ernst,
»Nathanael, mein liebster Nathanael, wirf dieses tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer.«
Da sprang Nathanael empört auf, stieß Clara von sich und rief,
»Du lebloser, verdammter Automat!«
Er rannte davon, und die tief verletzte Clara weinte bittere Tränen.
»Ach, er hat mich nie geliebt, denn er versteht mich nicht,«
schluchzte sie laut.
Lothar kam in die Laube. Clara musste ihm erzählen, was vorgefallen war. Er liebte seine Schwester von ganzem Herzen, und jedes Wort ihrer Anklage fiel wie ein Funke in sein Inneres, so dass der Ärger, den er über den träumerischen Nathanael lange mit sich herumgetragen hatte, sich zu wildem Zorn entzündete.
Er lief zu Nathanael und warf ihm sein sinnloses Benehmen gegenüber der geliebten Schwester in harten Worten vor. Der aufbrausende Nathanael antwortete genauso hart. Ein fantastischer Verrückter wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltagsmenschen beantwortet.
Duell war unvermeidlich. Sie beschlossen, sich am nächsten Morgen hinter dem Garten zu schlagen, nach dortiger Studentensitte mit scharf geschliffenen Stoßdegen. Stumm und finster schlichen sie umher. Clara hatte den heftigen Streit gehört und gesehen, dass der Fechtmeister in der Dämmerung die Degen brachte. Sie ahnte, was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz hatten Lothar und Nathanael soeben schweigend und düster die Röcke abgeworfen und wollten mit blutdürstiger Kampflust in den Augen aufeinander losgehen, als Clara durch die Gartentür herbeistürzte. Schluchzend rief sie laut:
»Ihr wilden, entsetzlichen Menschen! Stoßt mich sofort nieder, bevor ihr aufeinander losgeht! Denn wie soll ich auf der Welt weiterleben, wenn der Geliebte den Bruder oder der Bruder den Geliebten ermordet hat?«
Lothar ließ die Waffe sinken und sah schweigend zu Boden. In Nathanael aber stieg in herzzerreißender Wehmut alle Liebe wieder auf, die er in den schönsten Tagen seiner Jugend für die liebliche Clara empfunden hatte. Die Waffe fiel ihm aus der Hand. Er stürzte Clara zu Füßen.
»Kannst du mir jemals verzeihen, du, meine einzige, meine herzensgeliebte Clara? Kannst du mir verzeihen, mein lieber Bruder Lothar?«
Lothar wurde vom tiefen Schmerz des Freundes gerührt. Unter tausend Tränen umarmten sich die drei Versöhnten und schworen, in Liebe und Treue nie wieder voneinander zu lassen.
Nathanael war zumute, als wäre eine schwere Last von ihm abgewälzt, die ihn zu Boden gedrückt hatte. Ja, als hätte er sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet, indem er der finsteren Macht widerstand, die ihn gefangen hielt. Noch drei glückliche Tage verlebte er bei den Seinen, dann kehrte er zurück nach G., wo er noch ein Jahr bleiben wollte, um danach für immer in seine Heimatstadt zurückzukehren.
Der Mutter hatte man alles verschwiegen, was mit Coppelius zu tun hatte. Denn man wusste, dass sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte. Sie gab ihm, wie Nathanael, die Schuld am Tod ihres Mannes.
Wie staunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte und sah, dass das ganze Haus abgebrannt war. Aus dem Schutthaufen ragten nur noch die nackten Brandmauern heraus. Das Feuer war zwar im Labor des Apothekers ausgebrochen, der im Erdgeschoss wohnte, das Haus hatte also von unten nach oben gebrannt. Trotzdem war es den beherzten Freunden gelungen, rechtzeitig in Nathanaels Zimmer im Obergeschoss vorzudringen und Bücher, Manuskripte und Instrumente zu retten. Sie hatten alles unversehrt in ein anderes Haus geschafft und dort ein Zimmer belegt, das Nathanael nun sofort bezog. Dass er jetzt Professor Spallanzani gegenüber wohnte, beachtete er kaum. Und ebenso wenig kam es ihm besonders vor, als er merkte, dass er aus seinem Fenster genau in das Zimmer sah, in dem Olympia oft allein saß. Er konnte ihre Gestalt deutlich erkennen, während die Züge ihres Gesichts undeutlich und verschwommen blieben. Irgendwann fiel ihm dann doch auf, dass Olympia oft stundenlang in derselben Haltung an einem kleinen Tisch saß, so wie er sie damals durch die Glastür entdeckt hatte, ohne irgendetwas zu tun, und dass sie offensichtlich unverwandt zu ihm herübersah. Er musste sich auch selbst eingestehen, dass er nie einen schöneren Wuchs gesehen hatte. Doch weil er Clara im Herzen trug, blieb ihm die steife, starre Olympia völlig gleichgültig. Nur manchmal sah er kurz über sein Lehrbuch hinweg zu der schönen Statue hinüber. Das war alles.
Gerade schrieb er an Clara, als es leise an der Tür klopfte. Sie öffnete sich auf seinen Zuruf und Coppolas widerwärtiges Gesicht schaute herein. Nathanael erbebte bis ins Innerste. Aber er dachte daran, was Spallanzani ihm über seinen Landsmann Coppola gesagt hatte
und daran, was er der Geliebten wegen des Sandmanns Coppelius so heilig versprochen hatte. Er schämte sich seiner kindischen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller Gewalt zusammen und sagte so sanft und gelassen wie möglich:
»Ich kaufe kein Barometer, mein lieber Freund. Gehen Sie nur.«
Da trat Coppola vollends ins Zimmer, das breite Maul zu einem hässlichen Lachen verzogen, die kleinen Augen unter den langen grauen Wimpern stechend hervorfunkelnd, und sagte mit heiserer Stimme:
»Ei, nix Barometer, nix Barometer. Hab auch sköne Oke, sköne Oke.«
Entsetzt rief Nathanael:
»Verrückter Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen, Augen.«
Aber in diesem Moment hatte Coppola seine Barometer beiseite gestellt, griff in die weiten Rocktaschen und holte Brillen und Stielbrillen heraus, die er auf den Tisch legte.
»Nu, nu, Brill, Brill auf der Nase setze. Das seien meine Oke, sköne Oke.«
Und dabei holte er immer mehr Brillen hervor, so dass es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten zu Nathanael herauf. Er konnte den Blick nicht vom Tisch lösen, und Coppola legte immer mehr Brillen hin, und immer wilder sprangen die flammenden Blicke durcheinander und schossen ihre blutroten Strahlen in Nathanaels Brust. Von wildem Entsetzen überwältigt schrie er auf:
»Hör auf! Hör auf, du furchtbarer Mensch!«
Er hatte Coppola am Arm gepackt, der gerade wieder in die Tasche griff, um noch mehr Brillen hervorzuholen, obwohl der ganze Tisch schon bedeckt war. Coppola machte sich mit heiserem, widerlichem Lachen sanft los und mit den Worten:
»Ah, nix für Sie, aber hier, sköne Glas«,
hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und aus der Seitentasche seines Rocks eine Menge großer und kleiner Fernrohre hervorgeholt. Sobald die Brillen fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig. Er dachte an Clara und sah durchaus ein, dass der entsetzliche Spuk nur aus seinem eigenen Innern gekommen war und dass Coppola ein durch und durch ehrlicher Mechaniker und Optiker sein musste, keineswegs aber Coppelius verfluchter Doppelgänger und Wiedergänger. Außerdem hatten die Gläser, die Coppola nun auf den Tisch legte, überhaupt nichts Besonderes an sich, schon gar nichts Gespenstisches wie die Brillen. Und um alles wieder gut zu machen, beschloss Nathanael, Coppola jetzt tatsächlich etwas abzukaufen. Er nahm ein kleines, sehr sauber gearbeitetes Taschenfernrohr und sah zur Probe damit aus dem Fenster. Noch nie im Leben war ihm ein Glas untergekommen, das die Dinge so rein, scharf und deutlich dicht vor die Augen holte.
Unwillkürlich sah er hinüber ins Balanzanis Zimmer. Olympia saß wie üblich vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Jetzt erst sah Nathanael Olympias wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen kamen ihm sonderbar starr und tot vor. Doch je schärfer er durch das Glas hinsah, desto mehr war es, als gingen in Olympias Augen feuchte Mondstrahlen auf. Es schien, als würde die Sehkraft erst jetzt entzündet. Immer lebendiger flammten die Blicke. Nathanael lag wie festgezaubert im Fenster und betrachtete unaufhörlich die himmlisch schöne Olympia. Ein Räuspern und Scharren weckte ihn wie aus einem tiefen Traum. Coppola stand hinter ihm.
»Tre Zecchini, 3 Dukaten.«
Nathanael hatte den Optiker völlig vergessen. Rasch zahlte er, was verlangt war.
»Nix so. Schöne Glas. Schöne Glas«,
klagte Coppola mit seiner widerwärtigen, heiseren Stimme und dem hämischen Lächeln.
»Ja, ja, ja«,
erwiderte Nathanael verdrossen.
»Auf Wiedersehen, lieber Freund.«
Coppola verließ das Zimmer, nicht ohne viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael. Er hörte ihn auf der Treppe laut lachen.
»Na klar«,
sagte Nathanael.
»Er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Fernrohr sicher viel zu teuer bezahlt habe. Viel zu teuer.«
Während er diese Worte leise sprach, war es, als hallte ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanael stockte der Atem vor innerer Angst. Aber er hatte ja selbst so oft geseufzt. Das merkte er wohl.
»Clara«,
sagte er zu sich selbst,
»hat wohl recht, wenn sie mich für einen albernen Geisterseher hält. Aber verrückt ist es doch. Ach, wohl mehr als verrückt, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte Coppola das Glas zu teuer bezahlt, immer noch so sonderbar ängstigt. Ich verstehe den Grund dafür überhaupt nicht.
Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu Ende zu schreiben. Aber ein Blick aus dem Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch dort saß. Und im selben Moment sprang er auf, wie von einer unwiderstehlichen Gewalt getrieben, griff nach Coppolas Fernrohr und kam von Olympias verführerischem Anblick nicht mehr los. Bis ihn sein Freund und Bruder Sigmund zur Vorlesung bei Professor Spallanzani abholte. Der Vorhang vor dem verhängnisvollen Zimmer war jetzt dicht zugezogen. Weder an diesem noch an den beiden folgenden Tagen konnte er Olympia in ihrem Zimmer entdecken, obwohl er kaum vom Fenster wich und ununterbrochen durch Coppolas Fernrohr hinübersah. Am dritten Tag wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und von Sehnsucht und glühendem Verlangen getrieben, lief er hinaus vor das Stadttor. Olympias Gestalt schwebte in der Luft vor ihm her, trat aus dem Gebüsch und sah ihn mit großen, strahlenden Augen aus dem hellen Bach an. Claras Bild war ganz aus seinem Inneren verschwunden. Er dachte an nichts als an Olympia und klagte ganz laut und weinerlich:
»Ach du mein hoher, herrlicher Liebestern! Bist du mir nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich in finsterer, hoffnungsloser Nacht zurückzulassen?«
Als er in seine Wohnung zurückkehren wollte, bemerkte er in Spallanzanis Haus ein geräuschvolles Treiben. Die Türen standen offen, man trug allerlei Gerät hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehängt, geschäftige Mägde kehrten und wischten Staub mit großen Besen, drinnen klopften und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb völlig verblüfft auf der Straße stehen. Da trat Sigmund lachend zu ihm und sagte:
»Na, was sagst du zu unserem alten Spallanzani?«
Nathanael versicherte, er könne gar nichts dazu sagen, da er überhaupt nichts über den Professor wisse. Er wundere sich vielmehr sehr, dass in dem stillen, düsteren Haus so ein tolles Treiben losgegangen sei. Da erfuhr er von Sigmund, dass Spallanzani morgen ein großes Fest geben wolle, mit Konzert und Ball, und dass die halbe Universität eingeladen sei. Überall erzählte man sich, Spallanzani werde seine Tochter Olympia, die er so lange ängstlich vor jedem menschlichen Auge verborgen hatte, zum ersten Mal zeigen.
Nathanael fand eine Einladungskarte vor und ging mit klopfendem Herzen zur festgesetzten Stunde zum Professor, als schon die Wagen vorfuhren und die Lichter in den geschmückten Sälen schimmerten. Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend. Olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man musste ihr schön geformtes Gesicht und ihren Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken und die wespenhafte Schmalheit ihres Leibes schienen von zu starkem Schnüren zu kommen. In Schritt und Haltung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchen unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwang zu, den ihr die Gesellschaft auferlegte. Das Konzert begann.
Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und sang ebenso eine anspruchsvolle Arie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme. Nathanael war ganz entzückt. Er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht recht erkennen. Ganz unbemerkt holte er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute zu der schönen Olympia hinüber. Ach, da sah er, wie sie voller Sehnsucht zu ihm herübersah, wie jeder Ton erst richtig aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Die kunstvollen Läufe schienen Nathanael das Himmelsjauchzen einer von Liebe verklärten Seele, und als schließlich nach der Kadenz der lange Triller schmetternd durch den Saal gellte, konnte er sich nicht mehr halten, als hätten ihn plötzlich glühende Arme gepackt. Er musste vor Schmerz und Entzücken laut aufschreien:
»Olympia!«
Alle sahen sich nach ihm um, manche lachten. Der Domorganist machte ein noch finstereres Gesicht als vorher und sagte nur:
»Na, na.«
Das Konzert war zu Ende.
Der Ball begann.
Mit ihr zu tanzen. Mit ihr.
Das war für Nathanael jetzt das Ziel aller Wünsche, alles Strebens. Aber wie sollte er den Mut aufbringen, sie, die Königin des Festes, aufzufordern? Und doch. Er wusste selbst nicht, wie es geschah, dass er, als der Tanz schon begonnen hatte, dicht neben Olympia stand, die noch niemand aufgefordert hatte, und dass er, kaum fähig, ein paar Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff.
Eiskalt war Olympias Hand. Ein grausiger Todesfrost durchbebte ihn.
Er starrte Olympia in die Augen, und die strahlten ihm voller Liebe und Sehnsucht entgegen. Und in diesem Moment war es auch, als begänne in der kalten Hand ein Puls zu schlagen und das Lebensblut zu strömen.
Und auch in Nathanael flammte die Liebeslust höher auf. Er umschlang die schöne Olympia und flog mit ihr durch die Reihen. Bisher hatte er geglaubt, ziemlich taktsicher zu tanzen, doch an der ganz eigenen rhythmischen Festigkeit, mit der Olympia tanzte und die ihn oft regelrecht aus dem Tritt brachte, merkte er bald, wie sehr es ihm am Takt fehlte. Er wollte trotzdem mit keiner anderen Frau mehr tanzen und hätte jeden, der sich Olympia näherte, um sie aufzufordern, am liebsten auf der Stelle umgebracht. Das geschah allerdings nur zweimal. Zu seinem Erstaunen blieb Olympia danach bei jedem Tanz sitzen, und er ließ es sich nicht nehmen, sie immer wieder aufzufordern. Hätte Nathanael außer der schönen Olympia noch irgendetwas anderes wahrnehmen können, wäre allerlei böser Zank und Streit unvermeidlich gewesen. Denn offensichtlich galt das halblaute, mühsam unterdrückte Gelächter, das sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten erhob, der schönen Olympia, der sie mit ganz sonderbaren Blicken folgten. Warum, konnte man nicht sagen. Vom Tanz und vom reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael seine sonst so große Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia, ihre Hand in seiner, und sprach hochentflammt und begeistert von seiner Liebe, in Worten, die niemand verstand, weder er noch Olympia. Diese vielleicht doch. Denn sie sah ihm unverwandt in die Augen und seufzte ein und andere Mal:
Ach, ach, ach.
Worauf Nathanael sagte:
O du herrliche, himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefe Seele, in der sich mein ganzes Sein spiegelt.
Und noch mehr dergleichen.
Aber Olympia seufzte immer nur wieder:
Ach, ach.
Professor Spallanzani ging einige Male an den Glücklichen vorbei und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an.
Nathanael kam es, obwohl er sich in einer ganz anderen Welt befand, mit einem Mal so vor, als würde es hier bei Professor Spallanzani merklich finster. Er sah sich um und bemerkte zu seinem nicht geringen Schreck, dass eben die letzten zwei Kerzen im leeren Saal heruntergebrannt waren und ausgehen wollten. Musik und Tanz hatten längst aufgehört.
»Trennung! Trennung!«
schrie er ganz wild und verzweifelt, küsste Olympias Hand und neigte sich zu ihrem Mund. Eiskalte Lippen begegneten seinen glühenden. Genau wie damals, als er Olympias kalte Hand berührt hatte, packte ihn inneres Grausen. Die Sage von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Kopf. Aber Olympia hatte ihn fest an sich gedrückt und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Professor Spallanzani schritt langsam durch den leeren Saal. Seine Schritte hallten hohl wider und seine Gestalt, von flackernden Schatten umspielt, sah grauenhaft und gespenstisch aus.
Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dieses eine Wort. Liebst du mich?
So flüsterte Nathanael. Aber Olympia seufzte, während sie aufstand, nur:
Ach, ach.
Ja, du mein schöner, herrlicher Liebestern,
sagte Nathanael.
Du bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst mein Inneres verklären, für immer.
Ach, ach,
antwortete Olympia und ging weiter. Nathanael folgte ihr. Sie standen vor dem Professor.
Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter unterhalten,
sagte der lächelnd.
Nun, nun, lieber Herr Nathanael, wenn Sie Geschmack daran finden, sich mit dem einfältigen Mädchen zu unterhalten, sollen mir Ihre Besuche willkommen sein.
Mit einem ganzen hellen, strahlenden Himmel in der Brust ging Nathanael davon.
Spallanzanis Fest war in den folgenden Tagen das Gesprächsthema. Obwohl der Professor alles getan hatte, um großzügig zu erscheinen, wussten die Spötter doch von allerlei Unschicklichem und Sonderbarem zu berichten, das sich zugetragen habe. Vor allem fiel man über die totenstarre, stumme Olympia her, der man trotz ihres schönen Äußeren völligen Stumpfsinn andichtete und darin den Grund sehen wollte, warum Spallanzani sie so lange versteckt gehalten hatte. Nathanael hörte das nicht ohne inneren Zorn, schwieg aber. Denn, so dachte er, würde es sich lohnen, diesen Burschen zu beweisen, dass gerade ihr eigener Stumpfsinn sie daran hindert, Olympias tiefe, herrliche Seele zu erkennen.
»Tu mir den Gefallen, Bruder«,
sagte Siegmund eines Tages.
»Tu mir den Gefallen und sag mir, wie es dir gescheiten Kerlen möglich war, dich in dieses Wachsgesicht zu vergaffen, in diese Holzpuppe da drüben.«
Nathanael wollte zornig auffahren, besann sich aber rasch und erwiderte,
»Sag du mir, Siegmund, wie deinem Blick, der doch sonst alles Schöne klar erfasst, deinem wachen Sinn Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Aber eben deshalb habe ich dich, dem Schicksal sei Dank, nicht zum Rivalen. Sonst müsste einer von uns blutend fallen.«
Siegmund merkte wohl, wie es um den Freund stand, lenkte geschickt ein und fügte, nachdem er gesagt hatte, in der Liebe dürfe man über den Gegenstand niemals urteilen, hinzu,
»Merkwürdig ist es doch, dass viele von uns über Olympia ziemlich gleich denken. Sie ist uns, nimm es nicht übel, Bruder, auf seltsame Weise starr und seelenlos vorgekommen. Ihr Wuchs ist ebenmäßig, ihr Gesicht auch, das ist wahr. Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so völlig ohne Leben wäre, ich möchte sagen, ohne Sehkraft. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung wirkt, als würde sie von einem aufgezogenen Räderwerk gesteuert. Ihr Spiel und ihr Gesang haben den unangenehm exakten, geistlosen Takt einer singenden Maschine, und genauso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olympia richtig unheimlich geworden. Wir wollten nichts mit ihr zu tun haben. Uns war, als täte sie nur so, als wäre sie ein lebendiges Wesen und als hätte es doch eine ganz eigene Bewandtnis mit ihr.
Nathanael ließ das bittere Gefühl, das ihn bei diesen Worten Siegmunds überkommen wollte, nicht an sich heran. Er wurde Herr über seinen Unmut und sagte nur sehr ernst,
»Euch kalten, prosaischen Menschen mag Olympia unheimlich sein. Nur der poetischen Seele öffnet sich, was ihr gleichgebaut ist. Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich mich selbst wieder. Euch passt es wohl nicht, dass sie nicht in platter Konversation dahin plappert wie die anderen flachen Gemüter. Sie sagt wenige Worte, das ist wahr. Aber diese wenigen Worte sind echte Zeichen einer inneren Welt, voller Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens im Anblick des ewigen Jenseits. Doch dafür habt ihr keinen Sinn und alles sind verlorene Worte.«
»Gott behüte dich, Bruder«,
sagte Siegmund sehr sanft, beinahe wehmütig.
»Aber mir scheint, du bist auf einem schlechten Weg. Auf mich kannst du zählen, wenn alles... Nein. Ich will nichts weiter sagen.«
Nathanael kam es plötzlich so vor, als meine es der kalte, prosaische Siegmund sehr ehrlich mit ihm, und deshalb schüttelte er die ihm hingehaltene Hand recht herzlich. Nathanael hatte völlig vergessen, dass es eine Clara auf der Welt gab, die er einmal geliebt hatte. Die Mutter, Lothar, alle waren aus seinem Gedächtnis verschwunden. Er lebte nur noch für Olympia, bei der er täglich stundenlang saß und von seiner Liebe schwärmte, von einer zum Leben erglühten Zuneigung, von seelischer Wahlverwandtschaft. Und Olympia hörte alles mit großer Andacht an. Aus dem hintersten Winkel seines Schreibtischs holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben hatte. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen. Und täglich kam Neues dazu. Allerlei ins Blaue hineingeschriebene Sonette, Stanzen und Kanzonen. Und das alles las er Olympia stundenlang vor, ohne müde zu werden. Aber er hatte auch noch nie eine so herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht, sie sah nicht aus dem Fenster, sie fütterte keinen Vogel, sie spielte mit keinem Schoßhund und keiner Lieblingskatze, sie drehte keine Papierschnipsel und nichts anderes zwischen den Fingern, sie musste kein Gähnen mit einem leisen, gezwungenen Husten unterdrücken. Kurz, stundenlang sah sie ihrem Geliebten mit starrem Blick unverwandt in die Augen, ohne sich zu rühren, und dieser Blick wurde immer glühender, immer lebendiger. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand oder auch den Mund küsste, sagte sie:
Ach, ach.
Und dann?
Gute Nacht, mein Lieber.
O du herrliche, du tiefe Seele,
rief Nathanael in seinem Zimmer.
Nur von dir allein werde ich ganz verstanden.
Er erbebte vor innerem Entzücken, wenn er daran dachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich zwischen seinem und Olympias Gemüt täglich mehr zeigte. Denn ihm kam es vor, als hätte Olympia über seine Werke und über seine Dichtergabe überhaupt aus seinem eigenen Innersten herausgesprochen. Ja, als wäre die Stimme aus seinem Inneren selbst herausgedrungen. Das musste wohl auch so sein, denn mehr Worte als die eben genannten sprach Olympia nie. Und wenn Nathanael sich in hellen, nüchternen Augenblicken, morgens gleich nach dem Aufwachen zum Beispiel, wirklich einmal an Olympias vollkommene Teilnahmslosigkeit und Wortkargheit erinnerte, dann sagte er doch:
Was sind schon Worte? Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache hier unten. Kann sich denn ein Kind des Himmels überhaupt in den engen Kreis einfügen, den ein kümmerliches, irdisches Bedürfnis gezogen hat?
Professor Spallanzani schien hoch erfreut über das Verhältnis seiner Tochter zu Nathanael. Er gab ihm allerlei unmissverständliche Zeichen seines Wohlwollens, und als Nathanael endlich wagte, von Weitem eine Verbindung mit Olympia anzudeuten, lächelte der Professor über das ganze Gesicht und meinte, er werde seiner Tochter völlig freie Wahl lassen.
Ermutigt durch diese Worte und mit brennendem Verlangen im Herzen, beschloss Nathanael, Olympia gleich am nächsten Tag so lange anzusehen, bis sie unumwunden und in klaren Worten aussprach, was ihm ihr Liebesblick längst gesagt hatte, dass sie für immer die Seine sein wolle. Er suchte den Ring, den ihm die Mutter beim Abschied geschenkt hatte, um ihn Olympia als Zeichen seiner Hingabe zu überreichen, seines mit ihr aufkeimenden, blühenden Lebens. Dabei fielen ihm die Briefe von Clara und Lothar in die Hände. Gleichgültig warf er sie beiseite, fand den Ring, steckte ihn ein und rannte hinüber zu Olympia.
Schon auf der Treppe, schon im Flur, hörte er ein wunderliches Getöse. Es schien aus Spallanzanis Arbeitszimmer zu dringen. Ein Stampfen, ein Klirren, ein Stoßen, Schläge gegen die Tür. Dazwischen Flüche und Verwünschungen.
Lass los, du Niederträchtiger, du Verruchter! Dafür Leib und Leben eingesetzt? So haben wir nicht gewettet. Ich habe die Augen gemacht. Ich das Räderwerk. Dummer Teufel mit deinem Räderwerk. Verfluchter Hund von einem einfältigen Uhrmacher. Fort mit dir, Satan. Halt, Pfeifendreher, teuflische Bestie. Halt, fort, lass los.
Es waren die Stimmen von Spallanzani und dem grässlichen Coppelius, die so durcheinander schwirrten und tobten. Nathanael stürzte hinein, von namenloser Angst gepackt. Der Professor hatte eine weibliche Gestalt an den Schultern gepackt, der Italiener Coppola an den Füßen, und beide zerrten und zogen sie hin und her, stritten in voller Wut um den Besitz. Voller tiefem Entsetzen prallte Nathanael zurück, als er in der Gestalt Olympia erkannte. In wildem Zorn aufflammend wollte er den beiden Rasenden die Geliebte entreißen. Aber in diesem Augenblick riss Coppola mit einer Drehung und Riesenkraft die Gestalt dem Professor aus den Händen und versetzte ihm mit ihr selbst einen fürchterlichen Schlag, so dass er rücklings über den Tisch taumelte und stürzte. Auf dem Glasfläschchen, Retorten, Flaschen und gläserne Zylinder standen. Alles Gerät zersprang in tausend Scherben. Dann warf Coppola die Gestalt über die Schulter und rannte mit fürchterlich gellendem Gelächter die Treppe hinunter, sodass die hässlich herabhängenden Füße der Gestalt hölzern auf den Stufen klapperten und dröhnten.
Erstarrt stand Nathanael da. Nur zu deutlich hatte er gesehen, Olympias totenbleiches Wachsgesicht hatte keine Augen. An ihrer Stelle waren schwarze Höhlen. Sie war eine leblose Puppe. Spallanzani wälzte sich am Boden, Blasscherben hatten ihm Kopf, Brust und Arm zerschnitten, das Blut strömte wie aus Springbrunnen hervor. Aber er raffte seine Kräfte zusammen.
Ihm nach, was zögerst du? Coppelius. Coppelius, meinen besten Automaten hat er mir geraubt. 20 Jahre daran gearbeitet, Leib und Leben eingesetzt, das Räderwerk, die Sprache, der Gang, alles meins. Die Augen hat er dir gestohlen. Verdammter, Verfluchter, ihm nach. Hol mir Olympia, da hast du die Augen.
Da sah Nathanael ein paar blutige Augen am Boden liegen, die ihn anstarrten. Spallanzani griff sie mit der unverletzten Hand und warf sie nach ihm, so dass sie ihn an der Brust trafen.
Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres und zerriss ihm Sinn und Gedanken.
Hui, 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 Feuerkreis, Feuerkreis, dreh dich, Feuerkreis, lustig, lustig, Holzpüppchen, hui, schönes Holzpüppchen, dreh dich.
Damit warf er sich auf den Professor und drückte ihm die Kehle zu. Er hätte ihn erwürgt, aber der Lärm hatte viele Menschen angelockt. Die drangen ein, rissen den tobenden Nathanael hoch und retteten so den Professor, der sofort verbunden wurde. Siegmund, so stark er war, konnte den Rasenden nicht bändigen. Der schrie unaufhörlich mit fürchterlicher Stimme:
Holzpüppchen, dreh dich!
Und schlug mit geballten Fäusten um sich. Schließlich gelang es mehreren gemeinsam, ihn zu überwältigen, indem sie ihn zu Boden warfen und fesselten. Seine Worte gingen in einem entsetzlichen, tierischen Gebrüll unter.
So in grässlicher Raserei tobend wurde er ins Irrenhaus gebracht. Wieder ich dir weitererzähle, lieber Leser, was mit dem unglücklichen Nathanael noch geschah, kann ich dir, falls du an dem geschickten Mechaniker und Automatenbauer Spallanzani Anteil nimmst, versichern, dass er von seinen Wunden völlig geheilt wurde. Die Universität allerdings musste er verlassen, weil Nathanaels Geschichte Aufsehen erregt hatte und man es allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug hielt, vernünftigen Teegesellschaften, Olympia hatte sie mit Erfolg besucht, statt einer lebendigen Person eine Holzpuppe unterzuschieben. Juristen nannten es sogar einen besonders raffinierten und deshalb umso härter zu bestrafenden Betrug, weil er sich gegen die Öffentlichkeit richtete und so schlau eingefädelt war, dass kein Mensch ihn bemerkt hatte. Ganz kluge Studenten ausgenommen. Wobei jetzt natürlich alle den Wissenden spielten und sich auf allerlei Beobachtungen beriefen, die ihnen verdächtig vorgekommen seien. Nur kam dabei nichts wirklich Gescheites heraus. Denn konnte es irgendjemandem ernsthaft verdächtig vorkommen, dass Olympia, wie ein eleganter Teegast aussagte, entgegen allen Sitten öfter genossen als gegähnt hatte? Ersteres, meinte der Elegante, sei das Selbstaufziehen des verborgenen Triebwerks gewesen. Es habe dabei deutlich geknarrt und so weiter. Der Professor für Dichtkunst und Redekunst nahm eine Prise Schnupftabak, klappte die Dose zu, räusperte sich und sagte feierlich:
Hochverehrte Herren und Damen, merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie, eine fortgeführte Metapher. Sie verstehen mich? Sapienti sat. Dem Klugen genügt das.
Aber viele hochverehrte Herren gaben sich damit nicht zufrieden. Die Geschichte mit dem Automaten hatte tief in ihrer Seele Wurzeln geschlagen, und es schlich sich tatsächlich ein abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Gestalten ein. Um ganz sicher zu sein, dass man keine Holzpuppe liebte, verlangten mehrere Liebhaber von ihrer Geliebten, sie solle etwas unsauber im Takt singen und tanzen. Sie solle beim Vorlesen sticken, stricken, mit dem Mops spielen und so weiter. Vor allem aber solle sie nicht bloß zuhören, sondern manchmal auch so sprechen, dass dieses Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetzte. Bei vielen wurde das Liebesbündnis dadurch fester und zugleich schöner, andere dagegen gingen still auseinander.
Man kann wirklich für nichts
garantieren, sagte dieser und jener. Bei den Teegesellschaften wurde jetzt unglaublich viel gegähnt und niemals genossen, um jeden Verdacht zu vermeiden.
Spallanzani musste, wie gesagt, fort, um der Strafuntersuchung wegen des Automaten zu entgehen, den er der menschlichen Gesellschaft betrügerisch untergeschoben hatte. Coppola war ebenfalls verschwunden.
Nathanael erwachte wie aus einem schweren, fürchterlichen Traum. Er schlug die Augen auf und fühlte, wie ein unbeschreibliches Glücksgefühl mit sanfter, himmlischer Wärme ihn durchströmte. Er lag in seinem Zimmer im Haus des Vaters auf dem Bett. Clara hatte sich über ihn gebeugt, und nicht weit davon standen die Mutter und Lothar.
Endlich, endlich, mein liebster Nathanael. Jetzt bist du genesen von der schweren Krankheit. Jetzt bist du wieder mein.
So sprach Clara aus tiefster Seele und nahm Nathanael in die Arme. Ihm aber quollen vor lauter Wehmut und Entzücken die hellen, glühenden Tränen aus den Augen, und er stöhnte tief auf.
Meine Clara.
Siegmund, der in der großen Not treu bei dem Freund ausgeharrt hatte, trat herein. Nathanael reichte ihm die Hand.
Du treuer Bruder, du hast mich doch nicht verlassen.
Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Bald kam Nathanael in der sorgsamen Pflege der Mutter, der Geliebten und der Freunde wieder zu Kräften. Inzwischen war auch das Glück ins Haus eingekehrt. Ein alter, geiziger Onkel, von dem niemand etwas erwartet hatte, war gestorben und hatte der Mutter neben einem beträchtlichen Vermögen ein kleines Gut in einer schönen Gegend unweit der Stadt hinterlassen. Dorthin wollten sie ziehen. Die Mutter, Nathanael mit seiner Clara, die er nun heiraten wollte, und Lothar. Nathanael war sanfter und kindlicher geworden, als er je gewesen war, und erkannte jetzt erst richtig Claras himmlisch reines, herrliches Gemüt. Niemand erinnerte ihn auch nur mit dem leisesten Anklang an die Vergangenheit. Nur als Siegmund sich von ihm verabschiedete, sagte Nathanael:
Bei Gott, Bruder, ich war auf einem schlimmen Weg, aber zur rechten Zeit hat mich ein Engel auf den hellen Pfad geführt. Ach, es war ja Clara.
Siegmund ließ ihn nicht weiterreden. Aus Sorge, die tief verletzenden Erinnerungen könnten ihm zu hell und flammend aufgehen.
Es kam der Tag, an dem die vier glücklichen Menschen auf das Gut ziehen wollten.
Zur Mittagsstunde gingen sie durch die Straßen der Stadt. Sie hatten einiges eingekauft. Der hohe Ratsturm warf seinen Riesenschatten über den Markt.
Ach,
sagte Clara.
Steigen wir doch noch einmal hinauf und schauen ins ferne Gebirge.
Gesagt, getan. Nathanael und Clara stiegen beide hinauf. Die Mutter ging mit dem Dienstmädchen nach Hause. Und Lothar, der keine Lust auf die vielen Stufen hatte, wollte unten warten.
Da standen die beiden Liebenden Arm in Arm auf der obersten Galerie des Turms und blickten in die dunstigen Wälder hinein, hinter denen sich das blaue Gebirge erhob wie eine Riesenstadt.
Sieh doch nur den sonderbaren kleinen grauen Busch, der richtig auf uns zuzuschreiten scheint,
sagte Clara.
Nathanael griff mechanisch in die Seitentasche. Er fand Coppolas Fernrohr und schaute zur Seite. Clara stand vor dem Glas. Da zuckte es krampfhaft in seinem Puls und in seinen Adern. Totenbleich starrte er Clara an. Doch gleich darauf glühten und sprühten Feuerströme durch seine rollenden Augen. Er brüllte grässlich auf, wie ein gehetztes Tier, sprang hoch in die Luft, lachte grauenhaft dazwischen und schrie in schneidendem Ton:
Holzpüppchen, dreh dich! Holzpüppchen, dreh dich!
Und mit gewaltiger Kraft packte er Clara und wollte sie hinunterschleudern. Doch Clara krallte sich in verzweifelter Todesangst am Geländer fest.
Lothar hörte den rasenden Toben. Er hörte Claras Angstschreie. Eine grässliche Ahnung durchfuhr ihn. Er rannte hinauf.
Die Tür zur zweiten Treppe war verschlossen. Lauter hallte Claras Jammern. Sinnlos vor Wut und Angst warf er sich gegen die Tür, bis sie endlich aufsprang. Matter und matter wurden nun Claras Laute.
Hilfe! Rettet! Rettet!
So erstarb die Stimme in der Luft.
Sie ist hin! Ermordet von dem Rasenden!
Schrie Lothar. Auch die Tür zur Galerie war zugeschlagen. Die Verzweiflung gab ihm Riesenkräfte. Er sprengte die Tür aus den Angeln.
Gott im Himmel!
Clara schwebte, von dem rasenden Nathanael gepackt, über der Galerie in der Luft. Nur mit einer Hand hielt sie sich noch an den Eisenstäben fest. Blitzschnell griff Lothar nach der Schwester, zog sie herein und schlug im selben Augenblick dem Tobenden mit geballter Faust ins Gesicht, so dass er zurückprallte und seine Todesbeute fallen ließ.
Lothar rannte hinunter, die ohnmächtige Schwester in den Armen. Sie war gerettet. Nathanael aber raste auf der Galerie herum, sprang hoch in die Luft und schrie:
Feuerkreis, dreh dich! Feuerkreis, dreh dich!
Auf das wilde Geschrei liefen die Menschen zusammen. Unter ihnen ragte riesengroß der Advokat Coppelius hervor, der gerade in die Stadt gekommen und geradewegs zum Markt gegangen war. Man wollte hinauf, um den Rasenden zu überwältigen. Da lachte Coppelius und sagte:
Wartet nur, der kommt schon von selbst herunter.
Und schaute wie die anderen hinauf. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, beugte sich hinunter, wurde Coppelius gewahr und sprang mit dem gellenden Schrei:
Ha, sköne Ocke, sköne Ocke!
Über das Geländer.
Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden.
Nach mehreren Jahren will man Clara in einer weit entfernten Gegend gesehen haben, wie sie Hand in Hand mit einem freundlichen Mann vor der Tür eines schönen Landhauses saß und zwei muntere Jungen vor ihr spielten. Daraus wäre zu schließen, dass Clara doch noch das ruhige, häusliche Glück gefunden hat, das zu ihrem heiteren, lebensfrohen Wesen passte und das ihr der innerlich zerrissene Nathanael niemals hätte geben können.
Das war Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. In einer sprachlich neu gefassten Ausgabe von Wissensklang. Wenn du die Geschichte in Hoffmanns eigener Sprache hören möchtest, wir haben auch sie aufgenommen, ungekürzt nach dem Originaltext von 1816. Wenn dir diese Aufnahme gefallen hat, erzähl jemanden davon. Bis zum nächsten Mal.